Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Ja, auch heute. An diesem Sonntagmorgen sagen wir Moin zu P11. Praxis einfach leichter führen. Ihr habt es eben schon im Vorspann gehört. Wer zum ersten Mal zuhört, das war die liebe Bea. Das sage ich am Ende auch nochmal. Und ja, bei mir im wahrsten Sinne des Wortes, ich sage auch gleich warum, meine liebe Ela, Michaela Dentastico, Ela Prinz. Moin.
Guten Morgen, mein Lieber.
Ja, warum? Also, wer uns sieht auf Instagram, der wird sehen, wir sitzen heute nebeneinander.
Hello.
Hello. Hello, denn ich bin in Hannover in der Talentschmiede von Dentastico. Wir haben uns einfach mal getroffen und gesagt, wir produzieren mal Podcasts gemeinsam und nicht immer nur remote. Und das machen wir heute. Und liebe Ela, du hast mir ein Thema geschickt. Witzigerweise konnten wir daraus direkt zwei Podcast-Themen machen, dazu später mehr. Und du hast mir eine Nachricht geschickt mit einem lateinischen Satz. Ich weiß gar nicht.
Ich krieg den hin.
Kriegst du den hin?
Ja, sicher. Ich als alte Lateinerin krieg den natürlich hin.
Dann darfst du vorlesen.
Dieser Satz, den ich dir geschickt habe, heißt Bella Garant Alii, tu Felix Austria Nube.
Und was hat es damit auf sich?
Ja, das hat einen ganz großen Inhalt. Das heißt eigentlich, andere führen Kriege, du glückliches Österreich heiratest. Und das hat einen ganz bestimmten Hintergrund, nämlich wie schmiede ich Allianzen? Wie kann ich mich strategisch positionieren? Wie entwickle ich mein Team? Da kann ich unterschiedliche Wege gehen. Und ich mag dieses lateinische Zitat wirklich gerne, um in eine bestimmte Richtung zu weisen.
Also es ist ein Zitat, was auf die Strategie der Habsburger hinweist, da kommt es her. Ich als alter Nicht-Lateiner, also kleine Latinum habe ich nicht geschafft, obwohl ich diese Sprache, ich mache gerade gedankliche Anführungsstriche, tatsächlich auf dem Gymnasium hatte, aber irgendwann bin ich es dann losgeworden. Daher kommt es. Und warum haben wir uns dieses Thema ausgesucht? Ela, was hat das Ganze mit Führung, mit der Zahnarztpraxis, mit Team etc. zu tun?
Also erstmal kann man das Zitat ja durchaus auch historisch aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Einerseits untermauert es oder ist es ein Ausdruck der gebündelten Strategie der Habsburger, nämlich durch Heiraten ihrer Habsburger Töchter, sich Allianzen und eben auch Ländereien und andere politische Einflüsse zu sichern. Der Effekt hatte aber auch ein bisschen was mit Inzucht zu tun. Ne? Ihr kennt es alle, das Habsburger Kinn oder auch diese Habsburger Nase.
Ja, stimmt, da gibt es diese Bilder, ne? Die man so in Museen sieht. Die haben alle irgendwie so ein, so nennt man das, fliehendes Kinn oder hervor? Ja. Keine Ahnung.
Also gar nicht schön.
Die MKG laufen doch, ich wissen, was wir meinen.
Ja, die hätten damit echt was verdient, by the way. Aber
Dysknatie.
Ja, also hübsch war es jedenfalls nicht. Ja. Es hat aber tatsächlich viel gebracht. Und in Bezug auf Zahnarztpraxen, auf Führung, auf Team insgesamt, muss man sich halt immer die Karten legen, welchen Weg der Teamführung gehe ich. Ne? Gehe ich los, stelle ich eine Armee auf, nehme ich andere Bereiche ein oder bin ich geschickt, hole ich mir neue Leute ins Team, knüpfe ich Allianzen durch Verbindung. Und das ist so der Hintergrund von dieser Überschrift.
Und das Thema Allianzen knüpfen, Menschen zu finden, die zu einem passen, die ähnliche Werte haben, die mit mir in die gleiche Richtung gehen wollen, ist ja generell erstmal nicht verkehrt. Wir wollen heute natürlich genau darüber sprechen, wie macht man das? Auch wie, denke ich, ne, wie findet man solche Leute auch? Oder wie sorgt man auch dafür, dass die vielleicht nicht zu mir kommen? Aber da besteht ja auch eine große Gefahr. Denn, also berichtige mich bitte, wenn du da anderer Meinung bist, aber wenn alles um mich rum passt, wenn alles so harmonisch ist, wenn ich mir nur Leute suche, die zu mir passen, die mir vielleicht ja sogar, der ein oder andere in der Praxis wird das kennen, mögen oder nicht, gerne nach dem Mund reden, dann entsteht ja am Ende auch, ja, ich sag mal, so eine Wolke-7-Mentalität, so ein Kuschelkurs, so, ich nenne das mal die Zuckerwattenfalle, wo auf einmal alles harmonisch ist und alles toll. Und ist es nicht so, Ohne Reibung keine Energie?
Im Prinzip haben wir darüber schon mal in einer unserer anderen Folgen ja auch mal schon mal kurz gesprochen, das kurz angerissen. Da gibt es unterschiedliche Standpunkte oder auch unterschiedlich zeitlich orientierte Standpunkte, wo man da mal ein bisschen genauer drauf gucken muss. Also wenn du natürlich mit einem super funktionierenden Team in so eine Art Hibernation gehst, also in so einen Winterschlaf, weil halt alles läuft, ist schon klar, dass du irgendwann vielleicht nicht mehr zu den High-Performern gehörst. Das ist aber auch eine bewusste Entscheidung, ob du das möchtest oder ob du mit dem langen, ruhigen Fluss zufrieden bist. Man kann sowas durch Input von außen regeln. Also ich habe mein Team zusammen, das läuft alles harmonisch und ich setze immer wieder Punkte und Stichworte und Höhepunkte, indem ich mir Wissen von außen hole oder externe Menschen, die mich irgendwie wieder beflügeln. Das geht ja auch. Ne? Es gibt unterschiedliche Stellen, an denen Praxen sind, wo das wichtig wird. Am Anfang ist es oft so, dass du ja noch nicht so genau weißt, wie tickt dein Team, wenn du das frisch bildest, wenn du in dieser Teambuilding-Phase bist, wo es ja unterschiedliche Stadien gibt. Und am Anfang kann es extrem wichtig sein, dass du erstmal Menschen um dich herum versammelst, die in die gleiche Richtung gucken wie du selber.
Du hast es gerade genannt, gerade zu Beginn ist das ja auch der einfachere, leichtere Weg. Ist das auch ein Ratschlag, den du Praxen geben würdest, wenn du startest? Achte vielleicht nicht direkt auf Vielfalt, auf unterschiedliche Menschen, die natürlich auch eher ein Konfliktpotenzial bieten, sondern guck dir die Leute an, die vielleicht zu dir passen. Also wenn du heute sagst, Mensch, mit der Praxis zu starten, mach's ruhig wie die Habsburger.
Auf jeden Fall. Das wäre in jedem Fall wirklich, also eine ernstzunehmende Empfehlung, die ich jedem sehr warm ans Herz lege. Statte dich am Anfang mit Menschen aus, die dich supporten, die dich tragen und die in die gleiche Richtung gucken. Du brauchst erstmal ein belastbares, resilientes Team, um auch die zu integrieren, die vielleicht ein bisschen anders ticken. Weil dazu brauchst du viel, viel Toleranz, viel Belastbarkeit. Und die gibt es am Anfang einfach noch nicht.
Wie kann ich denn herausfinden, vielleicht hast du da einen Kniff oder eine Idee, wenn ich mit Menschen rede, Werbung zu beginnen, die auf mich wirklich diesen Eindruck machen, ja, die sind cool, die können passen. Woher weiß ich denn, ob die wirklich so sind oder ob die mir nur irgendeinen erzählen, damit ich sie nehme? Ich meine, wenn einer sich gut verstellen kann, hast du eh keine Chance, glaube ich.
Ja, das sehe ich auch so. Also Bewerbungsgespräche sind gar nicht mehr so aussagekräftig, wie man eigentlich denkt.
Du musst die Leute machen lassen, oder?
Du musst die Leute eine Zeit lang machen lassen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn du im Team Vertrauenspersonen hast, dass du Bewerbungsgespräche nicht alleine führst, sondern auf andere Menschen, die den Kontakt, den ersten Kontakt wirken lässt. Ich mache es zum Beispiel so. Ich habe bei Bewerbungsgesprächen bei uns immer noch mindestens ein, manchmal zwei Kolleginnen beim Erstkontakt dabei. Und bei den weiteren Kontakten gehen die Bewerbenden quasi durch die Hände meiner Mitarbeiter. Weil die gucken halt auch mal, passt es zu uns oder nicht, ne? Und das ist immer das Wichtigste. Zuerst zählt immer die Beziehung, die Beziehungsebene. Und danach kommt erst die Business-Ebene. Das habe ich auch gelernt von einer lieben Kollegin und das ist extrem wichtig. Wie die performen und ob die gelogen haben mit dem, was sie gesagt haben, deckst du total schnell auf. Ja. Also wenn es ans Liefern, ans Leisten geht, hast du innerhalb von ein paar Tagen einen Überblick darüber, kann die was oder kann die nicht. Und dann kann man immer noch die Rolle rückwärts machen und kann sagen, komm, wir machen mal kurz ein Mitarbeitergespräch nach 2 Wochen, in dem man dann sagt, Mensch, was hast du mir denn da erzählt? Und wenn es dann immer noch passt, von der zwischenmenschlichen Ebene her, wäre das für mich noch nicht mal ein Aus. Weil heutzutage kriegst du auch als jemand, der sich bewirbt, ziemlich blöde Ratschläge von vielen. Ne? Mhm. Poker hoch, hau einen raus, dies, das, Ananas. Und dann bleibt nichts übrig. Ne? Und das ist das Problem. Also auch hier sind wir wieder beim Punkt Authentizität angekommen. Das gilt halt für beide. Man schließt ja einen Vertrag.
Jetzt haben wir gerade die ersten Minuten vor allem über das Team geredet. Allianzen zu schmieden, wie man so schön früher gesagt hat. Heute sagt man, glaube ich, Netzwerke bilden.
Ja. Jawohl.
Jawohl. Netzwerke, whatever that means, heißt ja aber nicht nur Team. Dieses Motto der Habsburger, inwieweit kann man das auch übersetzen, generell auf Partnerschaften? Also wo sind starke Allianzen für eine Praxis generell noch wichtig?
Eigentlich in jedem Bereich, wo du eine Schnittstelle nach außen hast von deiner Praxis. Das fängt letzten Endes an bei demjenigen, der dich berät zur Gründung. Bei der Bank, die dich finanziert. Bei der Marketingfirma, die dich sichtbar macht.
Bei der Abrechnungsfirma, die dir hilft, dass du immer deine Kohle bekommst.
Die dir deine Kohle macht. Ne? Mhm. Also die das in Kohle umwandelt, was du erbracht hast. Das sind alles strategische Partner, deren Wichtigkeit man überhaupt gar nicht hoch genug einstufen kann. Und auch bei diesen Partnern ist es absolut wichtig, dass man die klug auswählt. Da Fehler zu machen, ist völlig normal. Dann korrigiert man es halt, ne, geht wieder ein paar Schritte zurück, geht nicht über los, zieht keine Hetero-D-Mark ein, sondern man macht nochmal neu. Aber auch hier ist es wichtig, dass sie in der Beziehung zu einem passen. Weil wenn du einen Berater hast, der mehr so in die Richtung Großdenken geht, und du bist aber eher von der Fraktion, ja, Großdenken schon, Großträumen auch, aber lieber klein handeln, einen Schritt nach dem anderen, dann passt es nicht. Und im schlimmsten Fall der Fälle landest du von Anfang an in zu großen Schuhen. Und das ist ein Unwohlsein und das setzt sich bis an jede Stelle zurück, also bis in jede Synapse von deiner Praxis, wenn man sie als denkendes Leben betrachten würde, setzt sich das fort. Weil das kannst du nicht halten.
Also heißt auch in diesen Bereichen, such dir Menschen, mit denen du auch, ja, ich sag mal, die Habsburger würden sagen, die du heiraten würdest. Ja. Jetzt war das bei denen früher anders. Da war ja, glaube ich, auch viel Zwangsverheiratung oder so dabei. Es ist ja auch nur das Motto, was wir übernommen haben. Genau. Und von der Idee sagt es ja genau das. Wir bleiben quasi unter uns, die sich gut verstehen, die gut miteinander können. Ich glaube, so kann man es ganz gut übertragen. Ja. Heißt aber dann auch, und jetzt können wir mal ein erstes Mal die andere Seite beleuchten, auch gerade da finde ich es total wichtig, dir Menschen zu suchen, die dir eben nicht nach dem Mund reden. Ja? Was ja auch letztendlich kein Widerspruch ist, gut zueinander zu passen, eine gute Partnerschaft zu haben und trotzdem nicht immer einer Meinung zu sein. Das zeichnet ja, glaube ich, auch eine gute Partnerschaft aus, also im Privaten wie im Beruflichen.
Auf jeden Fall. Also bestimmte Art von Durchhaltevermögen, bestimmte Art von Konfliktfähigkeit und auch von sich selbst Überprüfung gehört da in jedem Fall dazu. Und natürlich ist es nicht nur teamintern, sondern auch mit den strategischen Partnern, die für dich an anderen Fronten kämpfen, ne? Sei das ein Factoring-Unternehmen oder was auch immer. Oder so eine Firma, wie wir halt sind. Ne? Es ist halt eine Sache vom Durchhalten. Mhm. Natürlich gibt es immer Punkte, an denen trennt man sich. Das sind meistens Punkte, an denen hat man festgestellt, dass man nicht mehr in die gleiche Richtung guckt. Das ist wichtig, das ist legitim und völlig in Ordnung. Und dann beendet man nach Möglichkeit auf Augenhöhe eine Geschäftsbeziehung oder eine private Beziehung, wie auch immer. Aber wichtig ist für mich, dass man an bestimmten Punkten strategisch innehält und sagt, so, wir müssen mal reingucken, was läuft hier gerade gut, was nicht. Und dass man dann darüber spricht. Weil es gibt nichts Besseres als einen kontrollierten Dissens. Also ich nenne das kontrollierter Dissens. Unkontrolliert wäre mit Entarten, mit Beschimpfen, mit einfach was kaputt hauen, weil man denkt, der andere kann es nicht. Dann kommt auch noch eine Abwertung dazu, fehlendes Verständnis. Daraus erfolgt meistens nichts Gutes. Weil Dinge neu zu ordnen, neu zu machen, dauert häufig länger, als in eine gute Fehlerkultur zu gehen und zu gucken, was ist schiefgelaufen, an welcher Stelle, wer war beteiligt, wie stellen wir das ab.
Wenn man versucht, diesen Dissens ständig zu vermeiden, also ich sag mal, ich rede jetzt von Menschen mit diesem ausgeprägten Harmoniebedürfnis, ist das etwas, was du in Praxen feststellst, dass das zunimmt? War das früher anders? Welche Rolle spielt Harmoniebedürfnis heute in den Teams? Weil das, worüber wir heute reden, ist ja nichts anderes. Ich suche mir Menschen, mit denen ich gut klarkomme. Und da spielt ja Harmonie eine große Rolle. Ich meine, ne, es gibt auch Musik. Wenn wir die hören, würden wir sagen, hey, spielen die nicht miteinander, aber es ist dann gewollt. Aber ein Orchester hört sich dann gut an, wenn es harmonisch miteinander spielt und klingt.
Das sehe ich ganz genauso. Deswegen habe ich persönlich ein Problem mit Jazz.
Aber ich glaube, da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Wie generell. Ja. Ich finde, so Musik ist ein ganz schönes Beispiel, ne? Weil es gibt verschiedene Abstufungen und der eine mag das, der andere das. Aber auch da gibt es etwas Harmoniegeprägtes und etwas Dissensgeprägtes. Ist ja durchaus erfolgreich bei denen, die es gerne hören.
Auf jeden Fall. Aber es macht halt keinen Sinn, in der Praxis immer alles mit dem Mantel der Harmonie zuzudecken. Manche Reibungspunkte muss man zulassen, manche Lösungslosigkeiten muss man auch aushalten. Wenn du an einer bestimmten Stelle mit diesem Laissez-faire-Führungsstil anfängst, das ist so der Fachbegriff aus den Führungsstilen, dann landest du relativ schnell in einer Sackgasse. Weil so aus meiner Erfahrung heraus ist das der schlimmste Führungsstil, um etwas korrigieren zu können. Also das lässt sich, die Auswirkungen daraus lassen sich am allerschwierigsten korrigieren. Wenn du als Inhaberin oder als Inhaber die Zügel total schleifen lässt, ohne dass du entweder ein QM hast oder eine Kontrollinstanz oder irgendetwas wie Spielregeln, dann entsteht so meiner bescheidenen Erfahrung nach eine Art Machtvakuum. Mhm. Und dieses Machtvakuum wird dann von bestimmten Personen besetzt im Team. Häufig verhalten die sich einfach nur ökonomisch und denken, okay, der handelt nicht, also muss ich, ne, ich habe das übergeordnete Ziel im Blick, ich muss das jetzt machen. Es hat aber was mit Übergriffigkeit zu tun und es wird dadurch auch immer schlimmer. Am Ende des Tages ist in diesen Laissez-faire-Teams die Produktivität echt gefährdet.
Also letztendlich jeder Führungsstil, der zu lange zu extrem einseitig ist, zu lax oder auch zu führend, zu bestimmend, führt am Ende nie wirklich zum Ziel. Braucht man generell, ist jetzt nicht heute so unser konkretes Thema, aber die Frage liegt jetzt natürlich auf der Hand. Ist ein Führungsstil dann gut, wenn er in der Lage ist, sich an die Situation im Team und an die Menschen auch anzupassen, situativ?
Ganz genau, da hast du mir das Wort quasi vorweggenommen. Situativ ist das Wort der Stunde aus meiner Sicht. Situativ bedeutet, dass du dich als Führender mit einer gewissen Brille ausstattest und schaust, was braucht mein Team. Und da das Team aus einzelnen Personen besteht, schaust du, was brauchen die Personen heute. Mein Ziel in dem Bereich ist immer Harmonie, aber der Weg dahin muss nicht immer harmonisch sein. Also haben wir ja quasi unseren Dissens ja immer mit programmiert. Wir bei den Tastico arbeiten tatsächlich harmonisch am besten. Auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Aber die Wege dahin müssen nicht Zuckerwatte sein, sondern wir können uns da auch schon mal ganz schön betteln. Aber am Ende haben wir ein Ergebnis und ich höre auch nicht auf, bevor nicht alle sagen, ja, okay. Hm. Du musst Dinge dann auch tatsächlich durchhalten und das ist in jedem Team so.
Okay, woran merke ich denn als Praxisinhaber, als Inhaberin, wenn ich genau auf so eine Situation zusteuere? Also wo ich eigentlich viele Jahre das Gefühl habe, alles ist cool, alles passt, alle sind nett miteinander. Und vielleicht ist das ja auch so, aber wann merke ich denn, dass dieser Konsens und dieses, also dass die Zuckerwattenfalle sozusagen zugeschlagen hat?
Also ein Hinweis kann sein, wenn du jahrelang gut gearbeitet hast und hast dein Team zusammen und du hast dir jetzt als Inhaberin oder Inhaber überlegt, du möchtest vielleicht eine strategische Neuausrichtung machen oder du möchtest irgendwas Neues ins Team implementieren, eine neue Leistung oder du möchtest die Preise erhöhen und dann kommt eine spontane Blockadereaktion. Dann hast du so einen kleinen Hinweis darauf, dass sich jemand sehr bequem eingerichtet hat in seinem Status quo und nicht bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Das ist für mich immer so ein Hinweis auf, jetzt müssen wir mal wieder die Kissen aufschütteln und müssen mal wieder für ein bisschen Schnee à la Frau Holle sorgen, damit mal wieder ein bisschen Luft ins Gehirn kommt und wir den nächsten Schritt in der Entwicklung gehen können. Also einmal wecken, ne? Und das, finde ich, wird nicht häufig genug gemacht im Moment, weil viele Kolleginnen und Kollegen Angst haben, dass sie Mitarbeiter oder Kollegen verlieren.
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Also Angst, auch Dinge anzusprechen, ja, wo man vielleicht sagt, Mensch, ja, eigentlich ist das ja alles ganz schön, wie das läuft, aber es gibt Dinge, die passen mir nicht. Damit darf ich nicht hinterm Berg halten.
Es gibt diesen schönen Spruch, never change a winning horse. Stimmt, ne? Also wenn es winnt, dann change es bitte nicht. Aber wenn es nur noch rennt, ne, dann bitte ändere es. Und deswegen muss
man... Ja, weil irgendwann rennt es weiter und fällt tot um, ne?
So sieht's aus. Oder es ist einfach nur noch Zweiter, ja, oder Dritter oder Vierter. Man kann nicht immer Erster sein, das ist auch völlig in Ordnung. Aber man möchte ja schon gerne einen Platz in den vorderen Rängen haben. Und da muss ich halt immer wieder schauen, performt mein Team noch? Und wenn ich merke, das Team hat sich jetzt gegenseitig eingeschläfert und schaukelt nur noch die Leistung von 9 to 5, dann muss ich es wecken. Und das kann ich auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Entweder hole ich jemanden ins Team, von dem ich sage, okay, das ist jetzt meine Kontrapersönlichkeit. Also das ist jetzt jemand, der ist mal ganz anders. Oder aber ich hole mir Content von außen. Wir machen ein neues Coaching, wir fahren irgendwo hin, wir holen ein neues Tool dazu, wir arbeiten mit der KI. Es gibt ganz viele Dinge, die das Leben und das Arbeitsleben abwechslungsreich gestalten. Und dann bleibst du halt auch fit in the brain.
Hört sich jetzt für mich aber auch der eine Satz, den du gerade gesagt hast, sehr gefährlich an. Dann hole ich mir jemanden ins Team, der ein bisschen, ich sag jetzt mal, für Disharmonie sorgt etc. Wäre es da nicht besser, ich rede erst mit einem Coach oder ich hole mir mal einen von extern und schaue mir das Team mit ihm, mit ihr an, um dann auch zu entscheiden, was wäre das denn für eine Person, für eine Persönlichkeit, die dann auch passen würde? Weil ich entnehme deinem Satz nicht, dass man jetzt hingeht und sagt, so, ich hole mir jetzt einen, der überhaupt nicht passt und weil der so extrem anders ist als der Rest von meinem Team, würde die so schön aufmischen, weil dann hauen sie ja wahrscheinlich ja die anderen ab.
Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst.
War ein bisschen übertrieben,
so,
aber du weißt, was ich meine.
So habe ich das jetzt nicht gemeint. Natürlich ist eine Begleitung mit einem Coach, insbesondere was Werte und Haltung und Leitbilder angeht, super, super wichtig. Ich denke aber auch, dass ein Coach, den man dazu holt und jemand ist im Team noch ganz neu, auch an den ganz Neuen noch nicht so 100% rankommt. Da braucht es ja auch erstmal eine Zeit, bis der oder die entsprechend gebondet hat. Was ich meine, ist, dass ich jemanden hole, der andere Fertigkeiten, Skills oder andere Einstellungen hat oder eine andere Arbeitsweise hatte, in einem anderen Umfeld gearbeitet hat, als mein Arbeitsfeld ist. Also wenn ich zum Beispiel eine kleine Einzelpraxis habe, hole ich mir vielleicht mal jemanden, der mal 5 Jahre in einem MVZ gearbeitet hat, mit 10 angestellten Zahnärzten und eine andere Schlachtzahl kennt. Es gibt ja sehr, sehr häufig diese Analysen, die wir uns alle mal angucken. Gallup macht die ja nach wie vor mit diesen ABC-Mitarbeitenden. Und es wird immer so dargestellt, als ob wir alle die A-Mitarbeiter wollen und brauchen. Das beantworte ich immer mit einem ganz herzlichen Jein. Weil natürlich möchte ich an bestimmten Schlüsselpositionen auch A-Mitarbeiter haben, aber ich möchte auch B-Mitarbeitende haben. Weil wenn ich nur diese ganzen häufig Alpha-Köpfe im A-Bereich habe, habe ich halt auch vielleicht ein Team, was nicht so performt.
Es gibt eine schöne Analogie aus meinem Studium. Da haben wir nämlich in der Didaktik, hatte ich so einen Dozenten, der hat das immer schön erklärt mit so zwei unterschiedlichen Motivationstypen. Passt jetzt so ein bisschen, also ne, nicht 100% rein, aber es geht da um Menschen, sag mal, wir beide, glaube ich, wir gehören zu der Kategorie, wir sind motiviert durch Hoffnung auf Erfolg. Hoffnung auf Erfolg heißt, wir machen Dinge, auch wenn wir nicht wissen, ob wir es können. Wir machen Dinge, auch wenn wir nicht wissen, ob das klappt. Ja, wir machen uns selbstständig, wir werden auf einmal TV-Moderator, ohne vorher so ein Ding geübt zu haben. Was weiß ich. Ja, und das ist so unsere Motivation. Dadurch kommen wir auch weiter. Und dann gibt es die anderen, die sind motiviert durch die Angst vor Fehlern. Also die wollen Fehler vermeiden und agieren auch so vorsichtig, machen nur Dinge, von denen sie sicher sind, dass sie funktionieren. Und mir hat dann mal einer gesagt, das ist ja cool, ne? Du brauchst ja so Leute, die nach vorne gehen, die erfolgreich sind, die nicht alles hinterfragen, die anderen brauchst du gar nicht. Ich sagte, ich glaube, das ist echt schwierig, weil stell dir mal vor, dein Team würde nur aus Typen wie uns beiden bestehen.
Oh, großer Gott.
Um Himmels Willen, ja. Wir haben das bei uns in der Agentur ja auch. Wir haben so Menschen wie mich, die sagen, nach vorne und das ausprobieren, das machen wir und cool. Und dann haben wir die anderen, die auch sagen, nee, pass mal auf, das machen wir jetzt mal nicht. Die bremsen. Die sind dann vorsichtiger. Und ich glaube, die Mischung daraus ist das Wichtige. Du brauchst beides. Ne? Also wenn du nur die einen hast und nur die anderen, da sind wir wieder bei ja, ne, einer schönen Mischung und Harmonie. Ich habe jetzt gar nicht mal nachgeguckt, wie jetzt Harmonie auch definiert ist. Vielleicht schreibe ich da mal einen Satz in die Shownotes. Was ist eigentlich ja, Harmonie? Ich glaube, darauf geht es raus, dass wir sagen, Harmonie besteht aus einer guten Mischung. Und am Ende spielen alle zusammen. Der eine singt höher, der andere tiefer. Aber wenn alle wissen, welche Melodie gespielt wird, dann funktioniert's.
Auf jeden Fall.
Entschuldigung, die Musiker unter euch hören da bitte weg. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt totalen Blödsinn erzähle, aber Ela weiß, was ich meine und das ist wichtig.
Das, genau. Wenn ich weiß, um was es geht, dann
ist gut. Erfüllt. Weil genau, wir beide reden im Podcast, alle anderen hören zu und schütteln den Kopf. Aber das soll uns jetzt egal sein.
Aber sowas von. Wenn du dir mal so eine OP-Situation vorstellst, egal ob das jetzt beim MKGler ist oder beim Kardiologen oder wo auch immer, das ist ja eigentlich so die beste Szenerie, wo man dieses Beispiel auch mal ins echte Leben verorten kann. Du hast einen, der muss vorangehen. Das ist der Operateur. Und dann hast du noch jemanden, der muss ihn beim Vorangehen unterstützen, muss das mitdenken. Das ist wahrscheinlich seine erste Kraft, seine chirurgische Assistenzkraft, die auch noch in diese Richtung geht. Und das begleitet sowohl vom Intellekt her, als auch vom Verständnis für das, was er tut. Die sind eingespielt. Und dann hast du aber noch ganz viele andere Leute um dich herum, bis zum Letzten, der was anreicht oder auspackt. Und das möchten doch bitte diejenigen sein, die aufpassen, dass nichts passiert, dass keine Fehler passieren, dass nichts Unsteriles angereicht wird und so weiter. Und erst in der Summe hast du das perfekte Ergebnis. Und ich lieb's einfach, wenn du ein Team hast, in dem du Leute hast, die diese Fähigkeit haben, nach vorne zu gehen, also vom Intellekt, von der Einstellung her A-Mitarbeiter sind, wenn man jetzt streng nach Gallup gehen würde, aber im täglichen Leben ab und an mal umschalten und zugunsten des Teams auf B gehen. Und das geht, das können wir alle, ich kann das auch. Also wenn es darum geht, einfach mal stumpf Dinge abzuarbeiten und zu sehen, heute müssen wir wirklich keulen, Quartalsabrechnung steht an, wir müssen noch 30 Wochen Leistungskontrollen machen, dann wird einfach das abgestellt und dann arbeiten wir wie die fleißigen Bienen und rabbern das ab. Und das wünsche ich mir für viele Teams, dass man das eben auch situativ mal ein bisschen anpassen kann. Kannst du nur, wenn du im Vertrauen arbeitest, wenn du einen sicheren Platz hast, ne? Wenn du nicht Angst haben musst, dass dir der Nächste in die Kette springt und dich dann ersetzt.
Heißt ja letztendlich auch in einer Praxis, einem Unternehmen mit einer guten Fehlerkultur, wo die Menschen wissen, sie dürfen auch mal Dinge tun, von denen sie nicht genau wissen, ob sie am Ende zum Erfolg führen, ohne dass sie dann dafür sanktioniert werden. Das hilft schon viel, denke ich.
Das hilft in jedem Fall. Ich möchte auch, dass meine Mitarbeitenden das tun. Ich ermutige sie auch immer dazu. Und ich habe meine Mitarbeitenden dazu auch abgesichert in unserem QM und in unserem Leitbild. Weil da steht, gibt es einen Teil, ein Pamphlet, da geht es um Entscheidungsfindung. Ne, wie finden wir Entscheidungen und wie gehen wir damit um, wenn die falsch waren? Und ganz klar geht daraus hervor, dass es besser ist, eine Entscheidung zu fällen, als keine Entscheidung zu fällen und dass es keinerlei Konsequenz gibt, vorausgesetzt, es wird nicht vertuscht und man geht danach in korrektes Fehlermanagement. Und das würde ich mir für viele, viele Bereiche wünschen. Weil häufig leidet man darunter als Dienstleister, dass Dinge Fehler genannt werden, die eigentlich Kommunikationsprobleme sind. Also es wird einem eine Aufgabe gegeben, die ist nicht vollumfänglich erklärt. Die Teile, die wir bringen, die Teile, die andere bringen, passen nicht gut ineinander. Und anstatt das zu perfektionieren, wird gemaßregelt oder sogar die Beziehung abgebrochen, egal auf welcher Ebene. Und das hat für niemanden irgendeinen Wert.
Lass uns nochmal auf den Harmoniebegriff zurückgehen. Das finde ich immer ganz spannend. Du darfst nachher am Ende auch, da werden wir uns auf jeden Fall nochmal drüber unterhalten, wie findet man denn die richtigen Partner auch in so einem Unternehmen? Was kann man tun, um eine Allianz auch wirklich strategisch aufzubauen? Weil ich meine, eine Strategie hat immer mit Zielen zu tun, hat immer mit Erkenntnissen zu tun, mit einer klaren Richtung, mit einem Wunsch, Dinge zu erreichen. Aber jetzt gibt es ja die sagen, also mein größtes Ziel ist Harmonie im Team. Was passiert, wenn die Harmonie wirklich über allem steht? Also wenn es wirklich auch in der Führung nur noch darum geht, dass alle möglichst gut miteinander können. Da bleiben doch auch bestimmt viele Dinge auf der Strecke, nämlich die, die man sachlich vielleicht anders machen würde. Du hast gerade eben über eine OP-Situation gesprochen. Ja, es kann ja endlich in der Praxis kann es ja nicht angehen, dass alle sagen, wir haben uns lieb und keiner macht Fehler. Deshalb ist auch egal, wenn du mal den Steri nicht angemacht hast. Das passt schon. Nee, passt nicht, weil bei der nächsten Hygienebegehung kriegst du so wahrscheinlich ein Problem mit deinem Protokoll. Also Harmonie darf nie die Sachebene so beeinflussen, dass daraus Probleme entstehen.
Auf gar keinen Fall. Harmonie ist ja keine Kuscheldecke, mit der du irgendwas zudeckst. Das funktioniert ja nicht. Harmonie sollte stets ein Ziel sein, aber man muss sich immer sehr klar sein, dass es nie lange hält. Also nie sehr lange anhält und auch nicht anhalten kann. Es ist immer wieder ein Zustand, den man erreichen möchte, so wie Gleichgewicht. Wenn du auf dem Skateboard unterwegs bist, Harmonie kannst du da mit dem Gleichgewicht gleichsetzen und du musst immer wieder Justierung machen. Feinjustierung, Grobjustierung, manchmal fällst du vom Bordstein. Je nachdem, wo du dich in deinem Team, in deinem Staging gerade befindest, musst du viel eingreifen oder nicht so viel eingreifen. Und Harmonie ist kein Ersatz für Konsequenz. Harmonie kann ein Ergebnis von Konsequenz sein, aber sie überdeckt es nicht und sie ersetzt es auch nicht. Und sie ist auch keine Vermeidungsstrategie, damit sich alle gut verstehen. Im Gegenteil, also wenn du Harmonie als Vermeidungsstrategie einsetzt, um Fehlerkorrekturen zu vermeiden, um dich unangenehmen Situationen nicht auszusetzen, dann hast du ein großes Problem, weil dann bist du entscheidungsschwach. Das kriegen Menschen mit und dafür müssen sie gar nicht denken, das spüren Menschen. Also das braucht man gar nicht intellektuell begreifen, das spürt man auf ganz anderen Ebenen. Und in dem Moment, wo du als jemand, der entscheidungsschwach ist, versuchst, irgendwelche Anweisungen zu geben, nachdem du sonst immer alles mit Harmonie überdeckt hast, funktioniert gar nichts mehr.
Aber die Situation kennen wir natürlich, ne? Dass so Konsens aufgebaut wird, damit sich alle wohlfühlen, tolle Stimmung im Team herrscht. Und da sind wir ja schon wieder bei einem klassischen Team-Thema. Wenn du dann nur Menschen hast, wo sich keiner mehr traut, Nein zu sagen, weil er damit vielleicht eine Stimmung nicht kaputt machen will, eine Entscheidung, die vielleicht 5 getroffen haben, nicht torpedieren will, obwohl er vielleicht anderer Meinung ist. Wie geht man dann mit solchen Situationen auch um? Also du als Führungskraft, wie behandelst du dann Menschen, von denen du vielleicht sogar weißt, eigentlich will der jetzt was sagen, eigentlich möchte die jetzt sagen, nee Leute, so geht das nicht, traut sich aber nicht oder hält es einfach zurück, um Harmonie nicht zu gefährden?
Also ich versuche schon erstmal, mich einzustellen auf den Menschen. Ich versuche schon mal nachzuspüren, wie sind wir gerade oder wo sind wir gerade in der Situation. Das ist wichtig, weil wenn du Leute zu sehr bedrängst, dann reagieren sie halt manchmal mit Enttäuschungswut oder sie brechen in Tränen aus und solche Situationen will ich immer vermeiden. Wenn ich aber merke, dass das eine stabile Situation ist, dann quäle ich dich schon, dann kitzel ich das schon raus und sage, hier, nee, komm, du kommst mir jetzt hier nicht raus. Jetzt sag, was du sagen willst, das ist super wichtig, damit wir hier einen Schritt weiterkommen. Hau raus. Das ist auch kein Lästern, wenn ein Dritter beteiligt ist. Wir reden wohlwollend übereinander, weil wir das gemeinsame übergeordnete Ziel ja erreichen wollen. Und dazu gehört eine gewisse Art von Ehrlichkeit, selbst wenn die unbequem ist. Dazu gibt es ein richtig gutes Beispiel und dieses Beispiel wiederholt sich quasi wöchentlich, wenn nicht sogar arbeitstäglich, auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer, wo irgendwelche Kolleginnen, ZFAs in den Gruppen schreiben, ich mache eigentlich alles in der Praxis, ich bin das Mädchen für alles, ich helfe allen, ich vertrete alle, mich vertritt keiner, ich habe keinen Bock mehr, alle sind böse, ich gehe. Und dann schreibt sowas jemand, der es eigentlich mal nur loswerden will und der dann vielleicht auch einfach mal nur einen Rat möchte oder abgeholt werden will. Aber die Kommentare darunter sind immer gleich. So nach dem Motto, bewirb dich woanders, geh weg, tu dir das nicht an. Und im Prinzip treffen da ja zwei aufeinander, die nicht miteinander reden. Eine, die sich wirklich hingibt an ihren Beruf. Andere, die es gemerkt haben, die Neinsageschwäche dieser Person ausnutzen für ihr persönliches Wohlergehen. Und schon hast du ein Team gesprengt. Also es ist super wichtig, dass du als Inhaber, als Führende, deine Kolleginnen und diejenigen, die du führst, dazu erziehst, so ehrlich wie möglich zu sein. Es geht bei Ehrlichkeit nicht um Seelenstriptease, darum geht's nicht. Es geht darum, im Arbeitskontext ehrlich zu sagen, was geht für mich und was geht für mich nicht.
Aber wenn ich ehrlich sein will, brauche ich ja vor allem eins, Vertrauen.
Und Sicherheit.
Ja, Vertrauen und Sicherheit. Da kommen wir jetzt so auch, kleiner Hinweis an euch, ich werde euch auch ein paar Links in die Shownotes packen, zu ein bisschen Literatur zu dem Thema Groupthink, da gibt es ein paar schöne Artikel. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, dann das, was wir gerade eben besprochen haben, nennt man das Abilene-Paradox, also dieses, oder Paradoxon, dieses Luftschloss bauen, wo am Ende aber keiner was davon hat, weil keiner mehr Nein sagt. Ne? Stelle ich euch in die Shownotes. Und du hast es gerade schon gesagt, psychologische Sicherheit, Sicherheit als Basis. Denn in einem Team mit viel Harmonie, wo Menschen sich wohlfühlen, das Vertrauen haben, dass sie alles sagen können, wenn sie es natürlich vernünftig vortragen, da kann ich mir, glaube ich, auch sehr viel Harmonie leisten, ohne eben in diesen falschen Kuschelkonsens zu kommen, weil die Menschen sich sicher fühlen.
Auf jeden Fall. Du kannst dir Harmonie leisten, du kannst dir deine eigene Meinung leisten, du kannst dir eine andere Meinung leisten. Es gibt ja bestimmte Dinge, auf die hat man sich geeinigt. Eine Leistung, die man gemeinsam tut, ein Beruf, den man ausübt, ein Ziel, was man erreichen will. Und daneben existiert man ja noch als eigenständiger Mensch. Und ich habe das häufig, dass Praxisführende oder Teamführende zu mir sagen, ja, aber dann machen die dies, dann machen die das oder dann hast du einen, der reagiert da nicht drauf. Ja, die hast du immer. Es gibt hunderte von Persönlichkeitstypen, aber
exakt, das zeichnet das doch ein Team auch aus, oder? Also ich meine, dass du eben Menschen hast, die unterschiedlich sind.
Ja, aber das ist doch auch genau die Führungsaufgabe. Die
Auch eine Führungsqualität, wenn du es schaffst, solche Menschen für dich zu finden?
Ich frage mich manchmal, was die Teamleader da draußen so denken. Dass sie denken, ich schließe meine Praxis auf, stelle 5 Leute an, sage denen, wir haben uns alle lieb und wir sind eine Familienpraxis und im Mittelpunkt steht der Mensch. Und dann läuft das auf gar keinen Fall. Das ist die Aufgabe von Führung. Danach fängt es erst an. Ne? Zu gucken, wo sind die Bedürfnisse. Das ist ja sogar im Arbeitsgesetz festgeschrieben. Da steht drin, der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht. Wir haben eine Fürsorgepflicht für die Menschen, die für uns arbeiten.
Aber die legt ja wahrscheinlich jeder für sich irgendwie so aus, wie er es gerade braucht, oder?
Du kannst sie nicht einfach nur auf einen Vertrag runterbrechen.
So, aber was heißt das für dich? Was ist für dich, also wenn, frage ich dich jetzt mal so ganz konkret, du bist Chefin, du hast eine tolle Truppe mit vielen, vielen Mitarbeiterinnen. Was heißt das für dich, fürsorglich mit deinem Team umzugehen?
Also ich nehme das tatsächlich super, super ernst. Für mich ist das die allerwichtigste Aufgabe, die ich habe. Vielleicht ist das sogar meine Lebensaufgabe. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ich identifiziere mich da sehr mit und das ist mir unfassbar wichtig. Fürsorgepflicht bedeutet für mich, dass in meinem Unternehmen jede Frau so abgesichert ist, dass sie jederzeit ihre eigene Entscheidung treffen kann und alleine überlebensfähig ist auf eine gute Art und Weise. Dazu gehören natürlich zwischenmenschliche Faktoren. Dazu gehören insbesondere wirtschaftliche Faktoren. Bei uns gibt es keinen Gender Pay Gap. Im Gegenteil, wir machen jedes Mal eine Flasche auf, wenn wir einen Lohnsteuerklassewechsel machen können, weil die Dame des Hauses jetzt mehr verdient. Ne? Also das ist mir wichtig. Da kommt wieder mein kleiner feministischer Anspruch durch. Aber das ist wichtig. Ne? Und wichtig ist, dass du die Menschen siehst mit ihren Bedürfnissen. Deswegen bin ich auch so sehr gegen das Wort Gleichbehandlung. Also das Wort Gleichbehandlung hört sich erstmal gut an. Aber in meinem Team gibt es eigentlich keine Gleichbehandlung. Wir haben geskippt zu Gerechtigkeitsbehandlung. Weil was für den einen gut ist, ist für den anderen überhaupt nicht gut. Und wenn ich allen das Gleiche gebe, ist doch bekloppt. Also den gleichen Wert, aber unterschiedliche Dinge. Es gibt Menschen in meinem Team, mit denen telefoniere ich wöchentlich, mit anderen telefoniere ich täglich, mit anderen nur einmal im Monat. Und trotzdem habe ich zu allen, glaube ich, sagen zu können, eine innige Beziehung. Ich habe nämlich welche, denen geht es auf den Puffer, wenn die Olle anruft. Das stört die. Und ich habe welche, die rückversichern sich gern und möchten immer gerne wieder wissen, ja, sie ist bei uns, hört sich jetzt blöd an, aber du weißt, wie ich das meine. Sie trägt es mit und sie ist nicht weg. Und das ist total wichtig.
Weil das alles eigentlich die Grundlage von psychologischer Sicherheit ist, ne, über die wir gerade eben gesprochen haben.
Und das kannst du ja auch unterschiedlich auslegen. Du musst jetzt nicht als frisch gebackene Zahnärztin dir ein Team zulegen, mit dem du so psychologisch intim bist, wie ich das jetzt bin. Das ist ja bei uns auch gewachsen. Aber was ich damit meine, ist, dass es keinen Sinn macht, eine 24-Jährige mit den gleichen Sachen zu behandeln wie eine 54-Jährige. Ich muss mir schon mal Gedanken darüber machen, dass das anders ist. Und vielleicht höre ich auch mal auf, mich zu beschweren und gucke mal, was kann ich denn an mir selber verbessern, damit ich in der Lage bin, so offen zu sein, dass das geht.
Ja, und du musst auch nicht vielleicht jedem im Team einen Dienstwagen zur Verfügung stellen, wo die eine vielleicht sagt, ich wohne ja mitten in der Stadt, habe eh keinen Parkplatz und ihr kriegt jetzt alle ein E-Bike. Nee, frag besser, wem nutzt das was und wer will vielleicht was anderes haben. Und du bist schon so ein bisschen übergegangen zu dem, wie du es machst. Dann lass mal doch zum Schluss nochmal genau da drauf blicken. Also wenn jetzt die Zahnärztinnen, Zahnärzte uns zuhören und sagen, ja, das habe ich ja alles verstanden. Und ich bin eigentlich schon jemand, der immer darauf gedrängt hat, Harmonie im Team zu haben. Ich spüre aber jetzt so langsam, dass so ein bisschen Zuckerwatte doch entsteht. Ja. Wie gehe ich dann vor? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sagt, okay, jetzt hole ich mir jemanden rein, darüber haben wir eben gesprochen, der das Ganze jetzt aufbricht ohne Ende, sondern wie gehe ich da vor, um auch diesen Dissens, von dem wir eben gesprochen haben, zu fördern, sehr konstruktiv zu fördern, aber ohne das Thema Team und Loyalität im Team und Harmonie zu gefährden oder zu stark aufzubrechen, weil das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
Für mich gibt es da häufig zwei Problemstellungen oder zwei Situationen, die denkbar sind. Die erste Situation ist, Inhaberin oder Inhaber haben irgendwie gemerkt, es ist zu bequem geworden. Die Ziele, die sie sich gesetzt haben im Bezug auf Wachstum und so weiter, funktionieren nicht mehr so richtig. Und es ist so eine Stagnation eingetreten. Stagnation in Bezug auf Wachstum ist immer eine schwierige Sache, weil wir ja regelmäßig eine Anpassung haben, Löhne, Gehälter. Preisspirale im Moment immer noch enorm. Also muss ich da als Führender, als derjenige, der auch fürs Controlling verantwortlich ist, schon aufpassen. Wenn ich sehe, dass ich mit meinen normalen Maßnahmen, also volles Terminbuch und so weiter, nicht mehr weiterkomme und habe eine Stagnation in dem Bereich, muss ich gucken, woran liegt's. Das ist der eine Teil. Und da kann ich sagen, okay, ich hole mir einen Coach rein. Wir machen einen gemeinsamen Teamtag und wir pieken mal rein, woran liegt's. Hat das Team vielleicht Ideen? Könnte ich Innovationen auch gemeinsam aus dem Team holen, mit dem Team entwickeln? Oder brauche ich ein bisschen frisches Blut? Brauche ich Inspiration von außen? Brauche ich einfach einen Day out oder irgendjemand, der ein bisschen out of the box mit uns denkt? Und kriege ich den Turnaround? Das kann manchmal gut, wirklich gut schon funktionieren. Und dann habe ich vielleicht am Ende von so einem Coaching oder von so einem Eventtag, habe ich am Ende auf einer Tafel stehen, okay, wir machen in der Prophylaxe das zusätzlich, dafür erhöhen wir um Summe X und haben das und das Ziel. Das ist möglich. Das funktioniert insbesondere gut, wenn du so ein resilientes Team hast. Wenn du aber merkst, dass diese Stagnation, diese Zuckerwatte einsetzt, weil die Leute sich gut eingerichtet haben und so einen gewissen, ich benutze jetzt mal ein Wort von meiner Oma, Schlendrian zugelassen haben. Meine Oma hatte tolle Worte. Kavenzmann, Fisimatenten, Schlendrian. Ich liebe das. Wenn du sowas identifiziert hast in deinem Team, dann musst du gucken, sind die bereit, sich zu ändern? Tun sie es nicht? Dann musst du ein bisschen anders vorgehen. Da musst du tatsächlich deine eigene Konsequenz wieder aktivieren und musst sagen, so, wir machen das jetzt ab dem so und so viel so und so. Da brauchst du vorher wieder ein Konzept. Entweder hast du dann jemanden aus dem Team, der es mitmacht oder nicht. Und auch dann geht es am besten über extern. Häufig sind aber diese Dinge in den Zahlen lesbar. Sind sie immer.
Ja, ich glaube, da sieht und liest man sie als erstes. Ja. Zwar kann das ein bisschen dauern. Und ich bin auch mal gespannt, ob ihr mithört, was hier alles so rund um uns los ist. Also ich höre hier Glocken, Sirenen, Autos. Bin mal gespannt, ob man das im Podcast nachhört. Und jetzt spricht auch noch Siri mit uns. Wir schauen mal, ob unser Produzent sagt, ach, das ist doch nett, das lassen wir drin, oder man hört es gar nicht. Egal. Ist es nicht vorher, Ela, wichtig, überhaupt mal im Team nachzufragen, ob die das genauso sehen? Wir reden jetzt immer von Führung und die Führungskraft, die auf einmal etwas sieht, etwas entscheiden muss. Aber vielleicht spricht man mit dem Team und die sagen, nee, also wir mögen uns schon ganz gut, aber wir wissen schon an bestimmten Dingen, wo wir diskutieren. Das kriegst du nur vielleicht nicht alles mit. Also das sollte man sich, glaube ich, vorher erstmal reinholen, ne? Die Meinung.
Die Rückversicherung aus dem Team ist Voraussetzung dafür. Also du hast entweder eine untergeordnete Ebene, eine Praxismanagerin oder so, die dir da rapportieren kann und dir sagen kann, wie läuft's. Das ist ja auch ihre Aufgabe. Aber hoffentlich ist das Verhältnis so gut, dass diese Rückmeldung aus dem Team auch kommt. Also ich glaube, jeder Führende, jeder Praxisinhaberin kann sich freuen, wenn sie jemanden dabei hat, der ab und an mal unbequem ist und sagt, Mensch, das läuft hier gerade aber nicht. Uns fehlt das und das. Oder die macht gerade das und das und das ist für uns andere nicht gut. Also die häufig als Nervensägen angesehen werden, sind manchmal die wertvollsten überhaupt, um diese Dissensen in Fortschritt ummünzen zu können.
Hey, und wenn du jetzt jemandem mal so diesen einen Tipp geben möchtest, du gibst ja viele Tipps, aber jetzt sagen wir so, diese eine Geschichte, die nehmt ihr jetzt bitte mal mit. Ihr sollt Allianzen stärken, aber dabei nicht vor Harmonie blind werden. Wie gehe ich da morgen ran, um zu sagen, okay, das baue ich jetzt in meine Art zu führen ein. Diesen Satz von Ela, den habe ich verstanden, den will ich jetzt leben, der gehört jetzt zu meiner Praxis.
Aber du traust mir immer tolle Sachen.
Ja, natürlich, sonst würde ich mich ja nicht mit dir hinsetzen und über solche extrem wichtigen Themen reden.
Also ich glaube wirklich, die Superkraft, die man dafür braucht, ist die Bereitschaft, sich auf dein Gegenüber einzulassen. Das hört sich wieder so allgemein an, das ist mir schon klar. Aber es gibt kein Rezept dafür, wie es in einer Praxis morgen besser wird. Ich gebe ein kurzes Beispiel zum Ende. Ich habe vor 2 Wochen etwas gemacht, das habe ich in 30 Jahren noch nie gemacht. In 30 Jahren Beratung. Ich nenne es einfach mal Beratung. Ich weigere mich jetzt mal Consulting oder irgendwie sowas zu nennen. Es ist einfach Beratung. Ich tausche mich auf Augenhöhe mit interessierten Zahnärztinnen und Zahnärzten aus. Eine total tolle, nette Praxis, innovativ, mehrere Ärzte, viele Mitarbeitende, für die wir schon lange arbeiten, schon über die Jahre immer mal wieder. Und in dieser Praxis ist es so, dass gerade unser Engagement quantitativ und dadurch auch pekuniär durch die Decke geht. Mhm. Und natürlich muss man immer aufpassen und das tun wir auch. Wir passen auch unsere eigenen Stunden auf und wir melden proaktiv den Inhabern, du, hier ist gerade irgendwie was krumm und schief, weil wir liefern und uns werden ständig Aufgaben eingestellt. Was ist denn da mit deinen Leuten los? Und da ist eine Mitarbeitende, die uns einfach alles immer rüberschiebt. Und obwohl wir uns mehrfach besprochen und getroffen haben, ganz offen gesprochen haben, Aufgaben definiert haben, einen QM etabliert haben, Verantwortlichkeitsfelder durch die Praxismitarbeiterin und Managerin erstellt wurden, bleibt es trotzdem so. Vordergründig sagt die Kollegin immer, ja klar, mache ich, bin offen. Hintergründig macht sie es halt nicht und macht halt auch noch Stimmung. Mhm. Jetzt haben wir das allererste Mal gesagt, wissen Sie was? Trennen Sie sich von dieser Person. Mhm. Wenn Sie sich von dieser Person trennen, haben Sie zwar eine Person weniger, aber ich sage Ihnen eins, wir haben dann weniger zu tun. Und wir werden dann günstiger. Es gibt keine Umwege mehr und gleichzeitig haben Sie mehr Ruhe im Team, weil niemand, den Sie zusätzlich einstellen, an der Seite dieser Person groß werden kann oder eine Chance bekommt. Und das ist ein Beispiel dafür, wie man auf sein Team gucken muss.
Du hast gerade eben von Superkräften oder der Superkraft gesprochen. Also ich höre daraus, empathisch auf Menschen zuzugehen hilft, weil man den Gegenüber aufnimmt, Bedürfnisse, Ideen, Meinungen akzeptiert. Aber dann muss man auch Mut zum Handeln haben, wenn man erkennt, jetzt wird es wichtig, was zu ändern.
Immer. Mut zu handeln. Also fange bitte nichts an, weder an Aktion noch an Reaktion, wenn du nicht bereit bist, die Konsequenzen, die daraus entstehen könnten, auszuhalten. Also geh nicht jemanden verbal an, wenn du nicht damit umgehen kannst, dass du einen zurückkriegst. Mach das nicht. Ne? Dann heirate lieber wie Habsburg und führe keinen Krieg, ne? Um das mal zum Schluss nochmal wieder mit aufzunehmen.
Also harmonisch miteinander zu arbeiten, zu leben, ist ja generell schon mal nicht falsch. Also das soll ja auch nie die Essenz unserer heutigen Folge sein, verzichte auf Harmonie, sondern achte darauf, wann eben Harmonie zur Gefahr wird.
Auf jeden Fall. Also Harmonie ist für mich ein Ziel, was ich immer wieder erreichen möchte, was man aber konstant nicht haben kann. Und ich möchte in meinem Team schon haben, dass die alle immer den Wunsch nach Harmonie haben, weil sie wissen, wie schön es ist, wenn es harmonisch ist. Gleichzeitig wird es das immer zwischendurch immer wieder nicht sein. Es darf ja auch gerne einen Ansporn haben. Also das, finde ich, ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Mhm. Aber Harmonie ohne Konsequenz gibt es nicht.
Also jetzt versuche ich mal einen Move. Und okay, dann wäre es ja sehr wahrscheinlich auch sehr cool, man hätte generell ein Team von unterschiedlichsten Menschen, die sich aber dann in der Summe ergänzen.
Auf jeden Fall.
Da könnten wir auch eine Podcast-Folge drüber machen.
Aber eine ganze.
Oder?
Und aus dieser Harmoniegeschichte ergibt sich dann ja noch etwas, und das ist Loyalität. Also du erreichst immer wieder Phasen der Harmonie, dann werden die wieder zerschossen durch irgendwas anderes. Aber das, was dich verbindet, was der Klebstoff ist, ist dann ja die Loyalität zum Team und zur gemeinsamen Idee. Und wenn du das erreicht hast, dann hältst du halt auch Phasen aus, wo du mal nicht harmonisch miteinander arbeitest. Die gibt's täglich.
Ja, dann würde ich sagen, dann treffen wir uns bald wieder, um nächsten Sonntag mal über das Thema Unterschiedlichkeit, diverse Teams zu sprechen. Ja, ich glaube, da haben wir vielleicht noch ein paar ganz andere Ansätze als heute, aber ist, glaube ich, eine schöne Fortsetzung.
Ne? Das finde ich auch.
Ja, und wenn ihr mal bei euch in die Praxis horcht, dann findet doch mal raus, seid ihr schon nur noch Kuschelgruppe oder wie sieht das bei euch aus? Und auch schreibt uns gerne mal so auf LinkedIn oder Instagram, was bedeutet das für euch denn eigentlich, so wirklich eine echte Allianz zu haben, also mit Menschen gemeinsam was zu tun? Bin ich mal gespannt, wie ihr das so seht. Ne? Und lesen wir uns durch, Ela. Wir lesen alles, wenn man uns schreibt. Ihr bekommt auch Antworten.
Immer.
Oder?
Na klar.
Alles klar. Ich sag mal, bis nächsten Sonntag, meine Liebe.
Bis dann.
Bis dann. Und ja, für euch natürlich echt bleiben, mutig bleiben, empathisch bleiben und verändern, wenn es nötig ist. Ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Und wundert euch nicht, wenn ihr uns seht. Nächste Woche. Wir haben wieder die gleichen Klamotten an.
Ich habe mir noch einen Pulli mitgenommen, den anderen.
Dann kann zumindest die Ela sich umziehen.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.